Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Bibelstunde am heutigen Sonntag. Wir haben Besuch in unserer Mitte aus Mecklenburg-Vorpommern. Frau Andrea Kühn und ihr junger Mitarbeiter sind heute bei uns. Sie sind gerade in Süddeutschland unterwegs. Da freuen wir uns, dass Sie uns gleich ein wenig am Anfang unserer Bibelstunde in Ihre wertvolle, wichtige Arbeit dort mitnehmen. Passt so gut. Wir schauen in dieser Woche ja auch zurück, dankbar zurück auf den 3. Oktober, 29 Jahre Wiedervereinigung unseres Landes. Und ich denke, aus diesem Anlass lohnt es sich, das Lied zu singen, Nummer 63, Nun danket alle Gott. Jetzt einfach das Wort. Wir freuen uns, was Sie uns erzählen werden.
Wir freuen uns auch sehr, hier zu sein. Und dass wir hier heute stehen, haben wir vor allen Dingen Schwester Ursel Neuhaus zu verdanken. Ich soll liebe Grüße mitbringen und die gebe ich hiermit weiter. Sie hat die Verbindung hergestellt, denn Schwester Ursel ist seit mittlerweile 2 Jahren, glaube ich, bei uns in Mecklenburg in Güstrow angekommen und taucht auch immer wieder im Leuchtturmalltag auf. Wir beide kommen vom Leuchtturm. Das ist ein sozial-missionarisches Projekt in Güstrow, in Mecklenburg-Vorpommern. Güstrow selber liegt gut 30 Kilometer von der Küste entfernt und das verrät schon, dass wir kein echter Leuchtturm sind. Aber wir haben, oder noch vor meiner Zeit wurde der Name sehr bewusst gewählt, denn unser Leitsatz kommt von Friedrich von Bodelschwing und heißt, wir wollen Orte schaffen, helfen, an denen der helle Schein der Hoffnung in die Dunkelheit der Erde fällt. Und das trifft in Güstrow, in dieser Plattenbausiedlung, einfach zu. Ganz kurz, Güstrow ist eine wunderschöne Stadt mit vielen Seen, einem total tollen Schloss, einer schnuggeligen Innenstadt, also ist auf jeden Fall eine Reise wert. Und Mecklenburg-Vorpommern ist auch ein wunderschönes Bundesland. Aber das ist eben nur die eine Seite. Als ich 2011 kam, habe ich sehr schnell die andere Seite wahrgenommen. Nur etwa 1% aller Menschen überhaupt haben was mit Gemeinde, Gemeindeleben oder Glauben zu tun. Mecklenburg-Vorpommern gilt als das entchristianisierteste Fleckchen Erde. Also im Vergleich Einwohnerzahl und Fläche gibt es nirgendwo so wenig Christen wie dort. Das ist nicht so schön. Auf der anderen Seite führen wir manche Statistiken an oder sind gut mit dabei. Wir haben locker 3-mal mehr Alkoholtote in Mecklenburg-Vorpommern als sonst in Deutschland. Und auch in Tablettenabhängigkeit sind wir ganz vorne mit dabei. Im Durchschnitt. Genau, das bisschen Ironie war hoffentlich auch. Hoffnungslosigkeit und ganz vielschichtige, vor allen Dingen emotionale Armut scheint aus ganz vielen Gesichtern und geballt findet man das in diesen Plattenbausiedlungen. Und in einer der beiden Plattenbausiedlungen in Güstrow steht unser Leuchtturm. Hat alles angefangen 2006 ganz klein. Und keiner hat geahnt, was Gott draus werden lassen würde. 2006 hat eine Pastorin im Ruhestand Kindern, die sie zufällig in dieser Plattenbausiedlung getroffen hat, von Jesus erzählt. Sie fragte damals die Kinder, kennt ihr Jesus? Und die Kinder haben gesagt, nö. Wohnt er hier? Und sie hat gesagt, nein, aber ich kann euch was von ihm erzählen. Und so hat alles angefangen. Aus dieser ersten Geschichte von Jesus wurde eine kleine Kinderstunde zu Hause auf dem Sofa der Pastorin im Ruhestand. Und dann wuchs es und wuchs es. 2007 kam die landeskirchliche Gemeinschaft Güstrow. Der Prediger stieg mit ein und die Arbeit bekam den Namen Leuchtturm. Etwa 10 Jahre lang fand alles in zwei angemieteten Ladenräumen statt. Und dank, ja, ich muss echt sagen, Gott hat ein riesiges Wunder getan. Durch unglaubliche finanzielle Unterstützung aus dem Freundeskreis und vereinzelt auch durch Stiftungen konnten wir als Leuchtturm 2017 ein eigenes Gebäude bauen. Und dann sind wir aus 45 Quadratmeter Mieträume in 150 Quadratmeter eigene vier Wände umgezogen. Das war für mich und ist für mich bis heute ein Wunder. Ich glaube, ich kann kaum weitergeben, was es für die Arbeit bedeutet. Aber es ist ein Bild dafür, was gewachsen ist in den über 10 Jahren, in denen es den Leuchtturm gibt. Es fing an mit einem kleinen Kindertreff und mittlerweile sind wir in dem kleinen bunten Haus ein Mehrgenerationentreff. Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sogar Senioren kommen im Laufe einer Woche zu uns zu ganz unterschiedlichen Veranstaltungen oder einfach nur zum Dasein, Spielen und Kaffee trinken. Wir erreichen, also täglich sind so zwischen 25 und 30 Kinder und gut 10 Erwachsene bei uns, verbringen ihre Nachmittage bei uns und sind manchmal sogar bereit zuzuhören, wenn wir ihnen was von Jesus erzählen. Denn das wollen wir ja eigentlich tun. Aber wie so ein Alltag aussehen kann oder wie er gefüllt wird, das wird jetzt der Tobias erzählen. Der kommt aus Darmsheim und hat im September bei uns im Leuchtturm angefangen als Bundesfreiwilligendienstler für ein Jahr. So wird er jetzt im Team dabei sein.
Genau. Ja, der Leuchtturm ist für mich jetzt gewesen in den 4 Wochen, wo ich jetzt da bin, noch nicht lang. Viel Fußball spielen, viel Basketball spielen. Will Tischtennis spielen, also hat richtig Spaß gemacht, sind die Sachen, die mir auch Spaß machen. Aber was auf jeden Fall hängen bleibt und was ich wahrnehme, ist, dass ich schaue viel Fußball und da gibt's zum Beispiel bei der UEFA einen Slogan, der UEFA, der heißt Respekt und der wird da nicht eingehalten. Was beim Leuchtturm anders ist, die haben auch einen Slogan, der Leitsatz, den Andrea vorher gesagt hat und der stimmt auf jeden Fall. Zumindest nehme ich das so wahr und zwar ist der Leuchtturm einfach wirklich ein Haus Gottes auf dem Dieselberg und ich denke, dass es die Leute dort auch spüren dürfen. Das ist echt was schön.
Unser Leuchtturm ist super. Bei uns kann man Fußball, Tischtennis und Basketball spielen. Es ist wirklich so, dass wir als Team vor Ort vor allen Dingen da sind, um für die Menschen, die kommen, Zeit zu haben. Das bedeutet, mit den kleineren Kindern spielen wir Fangen, mit den größeren Jungs spielen wir Fußball und mit den Eltern trinken wir Kaffee. Das klingt sehr einfach und ist manchmal absolut herausfordernd, weil einfach das soziale Umfeld, in dem unser Leuchtturm steht, anders ist als viele von Ihnen. Ich möchte einfach noch 2 Beispiele erzählen, die vielleicht diese Spannung auch verdeutlichen, was es für uns heißt, im Leuchtturm zu sein. Das eine ist großartig. Ein Mädchen, das, ich glaube, oh, jetzt muss ich rechnen, ja, mit ungefähr 9 Jahren kam sie zu uns zum Leuchtturm, hat durch uns in der Kinderstunde und dann in der Jungscherstunde von Jesus gehört und hat sich entschieden, ich will mein Herz Jesus. Jetzt ist sie 17 und hat vor 3 Jahren, glaube ich, hat sie sich konfirmieren lassen. Das klingt ganz klein und ist in Mecklenburg so groß. In Mecklenburg ist die Jugendweihe steht immer noch ganz hoch, das, was es zu DDR-Zeiten gab, als Gegensatz zur Konfirmation. Und dieses Mädchen, also ein Leuchtturm-Teenie, war die einzige in ihrem Jahrgang, die sich hat konfirmieren lassen. Und ohne was zu sagen, hat sie ein Zeugnis gegeben für ihren Glauben, das sie viel gekostet hat. Auch in der eigenen Familie, der Lebenspartner der Mutter verhöhnt sie für ihren Glauben, verhöhnt sie für ihre Liebe zum Leuchtturm und das auch in aller Öffentlichkeit. Aber sie liebt ihren Jesus und möchte mit ihm gehen. Und das sind Momente, die mich ermutigen, auch die schwierigen Situationen durchzustehen. Und eine der schwierigen Situationen war, ich bin mit einem 9-jährigen Jungen über den Spielplatz gelaufen und da lag eine leere Bierflasche. Und ich habe gesagt, Mann, wenn die Großen schon trinken, können die den Müll nicht wenigstens wegräumen. Er war ein bisschen überrascht über mein Entsetzen und sagt, hast du was gegen Alkohol? Sag ich, naja, also, ich find's jetzt nicht so gut, warum? Und dann schaut mich dieser 9-Jährige an und sagt, hast du Sorgen, trinkst du Alkohol? So, Woraufhin ich dann gesagt habe, aber die Sorgen sind doch gar nicht weg, wenn ich ein Bier trinke. Und der 9-jährige Junge erklärt mir ganz logisch, na, wenn's nicht weg ist, muss er mehr trinken. Das ist die Spannung, in der wir stehen. Es gibt viele Dinge, die in diesem sozialen Umfeld einfach dazugehören. Beschimpfungen sind, glaube ich, noch das Einfachste, wobei sie einen persönlich oft am schwersten treffen. Den Leuchtturm gibt's jetzt seit über 11 Jahren und meine allererste Dienstreise im Jahr 2011 oder 2012 war schon mal hier nach Aidlingen. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die für uns beten und die uns unterstützen. Dafür sage ich Danke und ich gebe es einfach neu als Anliegen mit auf den Weg. Wir brauchen viel Gebet, viel Unterstützung, Gottes Geist zur richtigen Zeit. Draußen habe ich ein paar Sachen mitgebracht. Zum einen gibt es ein kleines Buch, wo wir die Geschichte des Leuchtturms zusammengefasst haben. Ich habe Flyer mitgebracht, unseren letzten Rundbrief aus dem Frühjahr. Ein Flyer, der erzählt, wer wir sind. Und für den Fall, dass Sie unseren Rundbrief noch nicht bekommen, aber gerne wollen würden, es liegt auch eine Adressliste auf. Soweit danke ich für die Möglichkeit, hier zu sein und für die Aufmerksamkeit.
Ja, ich würde noch beten zum Anfang. Herr Jesus, hab du so von ganzem Herzen Dank. Du kennst und siehst die Arbeit, die dort in Güstrow in der Plattenbausiedlung geschieht und wir danken dir. Wir danken dir, dass du dieses angefangene Werk nicht liegen lassen wirst, sondern dass etwas draus entstehen darf und schon viel entstanden ist, wofür wir dir danken dürfen. Danke, dass du die Mitarbeiter immer wieder stärkst und ermutigst, auch Tobias, wenn er jetzt den Dienst dort tut. Danke, dass du jeden einzelnen Menschen dort kennst und wir möchten sie dir anbefehlen und dich bitten, Herr, dass du ihnen begegnest, dass sie verstehen dürfen und können, wer du für sie sein willst. Und wir danken dir auch, Herr, dass du jetzt in unserer Mitte bist und dass du auch uns kennst und weißt, was wir brauchen. Amen. Ja, ich sage Ihnen mal gleich das Thema oder die Überschrift über unsere Bibelstunde. Das soll heißen, Loslassen, eine Königsdisziplin im Leben. Loslassen, eine Königsdisziplin im Leben. Zwischen dem Richterbuch und dem ersten Buch Samuel finden Sie das kleine Buch Rut, ein Buch von besonderer literarischer Schönheit. Und schon der Standort dieses Büchleins zeigt uns, dass dieses Buch wie auch die Geschichte Samuels in die Zeit der Richter gehört. Also in eine Zeit, in der in Israel Ungerechtigkeit und Gesetzlosigkeit herrschten. An jeder Tat, was ihm recht dünkte. Und diese Worte aus Richter 21, Vers 25, die machen schon deutlich, wie sehr sich Israel von seinem Gott entfernt hatte. Es war eine Zeit, die unserer heutigen Zeit sehr ähnlich war. Doch Gott hat sein Volk auch in diesen schlimmen Zeiten nicht vergessen und verlassen. Vielleicht dachten manche in jenen Tagen, ach, wär's doch noch wie früher. Ach, könnten wir doch noch unter die Zeit unter Josua zurückkehren, vielleicht sogar unter Mose. Da herrschten noch andere Zustände. Da fragten die Menschen noch nach Gott. Da hatten wir auch noch Führer, die Gott vertrauten. Und vielleicht hat auch Naomi in ihrem Leben immer wieder so gedacht, ach, wär's doch noch so wie früher als. In ihre Lebensgeschichte wollen wir jetzt miteinander einsteigen. Aber vielleicht denken ja auch wir manchmal so, ach, wär's doch noch wie früher, als ich vielleicht jünger war, noch gesund war, als mein Mann noch lebte, als meine Frau noch lebte. Gott möchte, dass wir unseren Blick nach vorne richten, ihn von ihm weiten lassen, und zwar für das, was er für uns bereit hat, für seine Wege und seine Ziele mit uns und nicht an dem hängen bleiben, was war oder wie es einmal war. Es gibt ja eigentlich keinen Menschen, der sich die Zeit aussuchen kann, in der er leben möchte. Aber wir dürfen es in schweren und in frohen Tagen lernen, im Vertrauen auf den Herrn aller Dinge zu leben und mit ihm vorwärts zu gehen, in dem Wissen, er geht mit. Aber nun wollen wir dieses Buch Ruth einmal miteinander aufschlagen und ich lese einfach nur zunächst einmal die Verse 1 und 2 aus Kapitel 1. Zu der Zeit, als die Richter regierten, entstand eine Hungersnot im Lande. Damals zog ein Mann von Bethlehem Juda fort, um sich im Gebilde Moab niederzulassen, samt seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Dieser Mann aber hieß Elimelech und seine Frau Naemi. Seine beiden Söhne aber hießen Machlon und Kiljon, die waren Ephratiter von Bethlehem Juda und sie gelangten ins Gefilde Moab und lebten dort. Was erfahren wir? Eine erste Überschrift, Hungersnot in Bethlehem. Mitten in diesen großen geschichtlichen Rahmen, von dem wir gerade hörten, werden wir hineingenommen in die Geschichte einer Familie. Mit allen ihren Höhen und Tiefen, mit Freud und Leid, mit Schönem und Traurigem, so wie es auch in unserem Leben vorkommt. Alles will uns letztlich auf eine Wahrheit hinführen, auf Jesus. Dies bestätigt auch Friedrich Hensler in seiner in diesem Jahr erschienenen Biografie Ein Leben für das Evangelium. Dort erzählt er, alle Wege, alle Begegnungen führten mich zu Christus. Er war und er ist für mich, wie in dem viel gesungenen Lied es heißt, das Zentrum der Geschichte, der Anker in der Zeit. Und das galt und gilt für alle Baustellen, für alle Arbeitsstellen und Suchstellen, für alle Schwachstellen und Bruchstellen, aber auch für alle Führungsstellen in meinem Leben. Soweit Friedrich Hensler. Alle Wege, alle Begegnungen führten mich letztlich hin zu Christus. Aber kehren wir zurück zu diesem Buch Ruth. Dieses Buch ist im Grunde ja nicht nur eine Familiengeschichte, die tragisch beginnt und mit einem Happy End endet. Dieses Buch hat auch heilsgeschichtliche Bedeutung, wie wir in den letzten Kapiteln des Buches sehen können. Und es hat Bedeutung für uns, ja, wenn wir die geistlichen Hintergründe entdecken und zu verstehen versuchen. Zunächst lernen wir ja Elimelech kennen. Sein Name bedeutet, mein Gott ist König. Und dieser Name spricht von einem großen Gottvertrauen und einer Gottesfurcht seiner Eltern, und zwar inmitten einer gottlosen Zeit. Und seine Ehefrau, die trägt den wunderschönen Namen Naemi, die Liebliche. Und dann hatten sie ja noch zwei Söhne. Der eine hieß Machlon, was so viel bedeutet wie Krankheit, und der andere hieß Kiljon, was so viel bedeutet wie verschmachtet. Und jetzt willst du uns doch verwundern, wie Elimelech seinen Söhnen oder wie Eltern ihren Kindern solche Namen geben konnten. Und dann hören wir noch von einer Hungersnot in Bethlehem. Und auch das lässt uns erstaunen. Im Grunde ist ein Widerspruch. Bethlehem heißt nämlich Brothaus. Hungersnot im Brothaus. Gott lässt eine Hungersnot zu. In dem Land, wo nach seinen eigenen Worten Milch und Honig fließen, mit der Absicht, dass kund würde, was in ihren Herzen ist. Die Hungersnot war eine Glaubensprüfung, die zum einen Gottes Volk als Ganzes betroffen hat, aber auch jeden Einzelnen in diesem Volk und diese kleine Familie, von der wir gerade hörten. Gottes Volk hatte sich dem Götzendienst ergeben. Und jetzt stellt sich die Frage, nahm Gott auch im Leben von Elimelechs Familie nicht mehr den ersten Platz ein? Hatten auch sie, wie vielleicht auch ihre Nachbarn und Freunde und Bekannten, ihren Glauben und ihr Vertrauen an den lebendigen Gott verloren? Wie sehr muss auf jeden Fall diese äußere Not die Eltern bedrückt haben, dass sie ihren Kindern solche Namen gaben und sich genötigt sahen, ihre Heimat zu verlassen? Das tut man ja auch nicht ohne weiteres und schnell. Jemand sagt, wir brauchen eine enge Gemeinschaft mit Gott, ein ungetrübtes Verhältnis zu ihm, um im praktischen Leben, in den alltäglichen Entscheidungen, die von uns gefordert sind, zu wissen, ob wir warten oder handeln sollen. Beides setzt Vertrauen voraus. Nur aus einer engen Gemeinschaft mit dem Herrn können wir die Glaubensschritte erkennen und tun, die uns geboten sind. Elimelech greift hier zur Selbsthilfe. Und es schien auch alles ganz vernünftig. Ich denke, das würden Sie auch so sehen. Er sieht für sich und seine Familie keine Zukunft mehr in Bethlehem, Juda. Und so macht er sich in ein anscheinend besseres Land auf, wo er eine gute Ernte erwarten konnte. Übel nehmen kann man es ihm eigentlich nicht. Wie schnell vergessen auch wir Gottes Wunder tun, das wir in früheren Zeiten schon erlebt haben. Und wie wenig rechnen wir heute in unserer jetzigen Situation mit seinem Wundertun. Und wie schnell vergessen wir es zu beten, mit dem Herrn über eine Situation zu reden und schauen nur noch die Not an. Wie schnell können auch Mangelerscheinungen in unserem Leben Unzufriedenheit bei uns auslösen oder Sorge oder Freudelosigkeit. Ich denke, dass wir Hungersnöte in der Bibel nie nur als Naturkatastrophen sehen dürfen. Es sind Prüfungen Gottes. Gott lässt uns eigene Wege gehen. Er verliert uns aber nicht aus den Augen und er zieht auch seine Hand nicht von uns ab. Dieser Weg nach Moab hinunter war ein Weg menschlicher Überlegungen, aber nicht des Gottvertrauens. Vielleicht hat Elimelech in seinem Herzen argumentiert, ist doch nur eine kurze Strecke, es ist doch gar nicht weit, vielleicht 40 oder 50 Kilometer mögen es gewesen sein. Und ich will mich ja auch gar nicht mit den Moabitern eins machen. Ich will nur so lange dort bleiben, wie bei uns zu Hause Hungersnot herrscht. Und bleibt mir denn etwas anderes übrig, als diesen Schritt zu tun? Ich denke, wir sind oft sehr geschickt da drin, unsere eigenen Wege vor Gott und auch vor uns zu rechtfertigen. Moab war heidnisches Land, in dem man fremden Göttern diente. Die Moabiter, sie waren Nachkommen von Lots ältester Tochter. Sie unterjochten Israel in der Zeit der Richter. Und nach dem Einzug in Kanaan verführten sie Gottes Volk auf den Rat Biliams hin zu Sittenlosigkeit und zum Götzendienst. Also es war nicht geschickt, in dieses Gebiet auszuweichen. Eine zweite Überschrift, in der Fremde. Und ich lese die Verse 3-5. Elimelech aber, Naemis Mann, starb, und sie blieb allein mit ihren beiden Söhnen. Diese nahmen sich moabitische Frauen, eine hieß Orpa und die andere Ruth. Und sie wohnten daselbst etwa 10 Jahre. Danach starben auch sie beide, Machlon und Kilion, also dass die Frau nach dem Tode ihrer beiden Söhne und ihres Mannes allein zurückblieb. Elimelech, Naemis Mann, stirbt. Der Mann, der um seines Lebens, um seines Überlebens willen nach Moab gegangen war, stirbt dort. Und damit waren alle vorgefassten Pläne mit einem Schlag zunichte. Naemis Söhne hatten sich inzwischen moabitische Frauen genommen, obwohl Gott dies seinem Volk verboten hatte. Aus dem anfänglichen kurzen Bleiben wollen war inzwischen ein festes Wohnen geworden. 10 Jahre leben sie miteinander in Moab, dann sterben auch die beiden Söhne. Es war wieder ein hartes, möchte sogar sagen, ein sehr hartes Eingreifen Gottes. Nun waren alle Versorger Naemis weggefallen. Und was übrig geblieben war in diesem Lande Moab, war eine Witwe ohne Frucht und ohne Hoffnung. Naemi hatte als Witwe wirklich keine menschliche Zukunft mehr zu erwarten. Der Tod aller männlichen Familienangehörigen bedeutete für sie, rechtlos zu sein, bedeutete für sie, auf die Hilfe von Verwandten angewiesen zu sein. Ihr Leben war ohne Zweifel bitter und leer geworden. Und jetzt mögen Sie denken, hat die Schwester Brigitte, die bringt heute Mittag eine traurige Bibelstunde. Und da haben Sie sicherlich auch ein Stück weit recht, bis zu diesem Zeitpunkt zumindest. Aber ich hoffe, Sie schalten nicht ab. Manchmal will und manchmal muss uns Gott durch Trübsale wieder zu sich ziehen, weil wir anders nicht wach werden für ihn. Manchmal will uns Gott, und vielleicht muss man sogar sagen, manchmal muss uns Gott durch Trübsale wieder zu sich ziehen. Und die mögen ganz unterschiedlich aussehen, damit wir wieder wach werden für ihn. Gottes Führungen können schwer und unverständlich sein. Vertrauen wir unserem Herrn auch, wenn er uns ganz anders führt als gedacht? Halten wir auch dann noch dran fest, dass Gott keinen Fehler macht, wenn er uns das Liebste nimmt und wenn er unsere Pläne durchkreuzt, die wir hatten für unser Leben? Und hat er vielleicht sogar eine bestimmte Absicht damit? Und bin ich offen für sein Reden? Schauen wir uns nochmal an, wo und was Naemi in ihrem Leben alles loslassen musste. Da war zunächst die Heimat, das Vertraute, Verwandte, Freunde, Nachbarn. Ihre Söhne musste sie an Schwiegertöchter loslassen. Dann ihren Mann und ihre Kinder musste sie durch den Tod loslassen. Den Wunsch nach Enkeln musste sie auch begraben, denn ihre beiden Schwiegertöchter hatten beim Tod ihrer Männer keine Kinder. Ihre Träume von einer besseren Zukunft in Moab musste sie loslassen. Auch aufkommende Bitterkeit musste sie loslassen und sich mit ihrem Geschick aussöhnen. Ich denke, das sind lauter Themen, die auch wir aus unserem eigenen Leben kennen. Loslassen ist ohne Zweifel eine Königsdisziplin im Leben, nicht nur für Naemi, sondern auch für uns. Aber wie gut, dass wir loslassen können und gleichzeitig an Gottes Hand weitergehen. Es gibt Situationen, wo wir selber entscheiden können, ob wir loslassen wollen. Zum Beispiel bei den Sorgen oder bei unseren Wünschen oder bei eigenen Plänen, auch bei der Schuld. Loslassen meint hier, ich darf meine Pläne, meine Sorgen, meine Wünsche Gott bringen und darf sie ihm überlassen. Loslassen heißt nicht aufgeben, sondern freigeben, Gott anbefehlen. Und ich dachte an dem Punkt auch alte, bereits vergebene Schuld muss ich nicht immer wieder aufwärmen, sondern darf sie loslassen. Loslassen, sagt jemand, loslassen kann nur, wer Zeitliches und Ewiges unterscheiden kann. Es gibt aber auch Situationen in unserem Leben, wo wir keine Wahl haben. wo wir loslassen müssen, ob wir wollen oder nicht, wie hier die Naemi im Blick auf ihren Mann und ihre Kinder. Und ich dachte, beide Arten können und wollen uns zum Gewinn werden, wenn wir ... Und diesem Geheimnis möchte ich heute Nachmittag mit Ihnen ein wenig nachspüren. Beide Arten können uns ja zum Gewinn werden. Gottes Heimsuchen zielt auf das Heimkehren seiner Leute, auf unsere Heimkehr zu ihm. Und Heimkehr zu ihm ist immer ein Wunder Gottes. Kann man gar nicht sagen, ein Wunder der Liebe Gottes, kann man nicht anders sagen. Gott wollte, dass Naemi aus Moab zurückkehrt. Er wollte sie von dort aus diesem heidnischen Land wieder herausführen. Und dazu benutzte er harte Schicksalsschläge, damit Naemi wieder wach würde für ihn. Vielleicht ist sie unfreiwillig mitgegangen, um der Familie willen. Ich könnte mir es fast so denken. Nun ist sie gewillt, zurückzukehren. Nun ist sie gewillt, umzukehren. Umkehr. Umkehr bedeutet, dass ich mir eingestehe, ich bin einen verkehrten Weg gegangen. Ich bin einen eigenen Weg gegangen, einen Weg des Ungehorsams. Der Weg, der nicht Gottes Weg für mich war, der hat mir Leid und hat mir Schmerzen eingebracht. Umkehr bedeutet immer Demütigung, weil ich zugeben muss, dass ich was falsch gemacht habe. Und wer gibt das schon gern zu? Aber Umkehr ist letztlich ein Geschenk Gottes. Sie will uns wieder nach Hause bringen. Sie will uns wieder zum Vater bringen. Ich möchte an der Stelle gern ein Lied mit Ihnen singen. Gott macht es gut, weil er uns so sehr liebt. Eine dritte Überschrift. Rückkehr nach Bethlehem. Und dazu lese ich die Verse 6 und 7 und 19 bis 21 aus Kapitel 1. Da machte sich Naemi mit ihren beiden Schwiegertöchtern auf und kehrte zurück aus dem Lande Moab. Denn sie hatten da selbst vernommen, dass der Herr sein Volk heimgesucht und ihm Brot gegeben hatte. Und sie verließ den Ort, da sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und sie machten sich auf den Weg, um wieder ins Land Juda zurückzukehren. Also gingen die beiden, Naemi und Ruth sind hier gemeint, bis sie nach Bethlehem kamen. Und als sie zu Bethlehem einzogen, geriet die ganze Stadt ihretwegen in Bewegung, und man fragte, ist das die Naemi? Sie aber sprach, heißet mich nicht Naemi, sondern nennt mich Mara, denn der Allmächtige hat mich sehr betrübt. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum heißet ihr mich denn Naemi, da doch der Herr mich gedemütigt und der Allmächtige mich betrübt hat? Naemi empfand ihre Lebensführung schwer und bitter. Das bringt sie am Schluss dieses ersten Kapitels zum Ausdruck. Ich will nicht mehr die Liebliche, sondern die Betrübte heißen, die Bittere. Aber Es ist ein großer Unterschied, ob wir eine Lebensführung als bitter bezeichnen, was sie ohne Zweifel sein kann. Es gibt unendlich schwere Lebensgeschichten. Oder ob wir dadurch bitter werden. Das ist ein Unterschied. Hüten wir uns davor, dass ein bitteres Erleben uns bitter werden lässt. Hüten wir uns davor, eine bittere Wurzel in unserem Herzen aufwachsen zu lassen, weil wir dem nicht vergeben können, der uns vielleicht Bitteres zugefügt hat. Oder weil wir auch Gott nicht vergeben können, der es zugelassen hat in unserem Leben. Naomi hat gelernt, das Bittere in ihrem Leben aus der Hand des allmächtigen Gottes anzunehmen. Das werden wir im Folgenden noch sehen können. Zur Bitterkeit gehört auch noch die Gefahr des Nachtragens. Vielleicht kennen Sie auch solche Gedanken in Ihrem Leben. Wenn das nicht gewesen wäre, oder wenn das oder jenes anders gelaufen wäre, dann. In jedem Leben gibt es ein Wenn. Etwas, das Gott auch anders hätte geschehen lassen können, weil er alle Macht dazu hat. Und doch hat er dieses Wenn bei uns zugelassen. Jemand sagt, ich möchte die Bedeutung dieses Wenn in deinem Leben nicht schmälern, was es auch sein mag. Komm damit zum Herrn und lass dir von ihm sagen, was er zu Martha gesagt hat. Jesus begegnete ihrem Herr, wenn du hier gewesen wärest, mein Bruder wäre nicht gestorben, mit seinem Wenn. Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Auch in dem Wenn deines Lebens soll sich die Herrlichkeit Gottes offenbaren. Eines Tages wird ein Licht auf das Wenn in deinem Leben fallen. Sage dir heute, alles, was mir geschehen ist, alles, was mir genommen wurde, soll dazu dienen, dass ich im Glauben wachse. Stell dich dem Wenn in deinem Leben und sage, dafür habe ich Jesus. Es war ein Auszug aus einem kleinen Büchlein, das heißt Grüne Blätter in der Dürre. Ein Ja zu Gottes Wegen und auch ein Ja zu seinen Zulassungen in unserem Leben ist ein Heilmittel gegen Bitterkeit, dass Gott Bitteres in Segen in unserem Leben verwandeln kann und wir befreit weitergehen können. In allem Schweren von Naomis Lebensgeschichte fällt aber auch Hoffnungsvolles auf. Zum Beispiel, dass Gott sein Volk heimsucht und ihnen Brot gibt. Dass Naomi sich aufmacht und aus Moab zurückkehren will, aus dem Lande, in das sie aus eigener Entscheidung gezogen waren. Auch ihre beiden Schwiegertöchter, vor allem die Ruth, ist was Hoffnungsvolles, das merken wir hier schon in diesem ersten Kapitel. Dass Naomi erkennt, dass Gott hinter ihrer Lebensführung steht und nicht ein blindes Schicksal. Auch wenn sie sagen muss, Gott hat seine Hand gegen mich ausgestreckt. Und doch bringt sie ihr Leben und ihre Lebensführung mit Gott in Verbindung. Ein Loslassen müssen, wie wir es hier bei Naomi erleben, oder wie es auch auf einem ganz anderen Gebiet noch auf uns zukommen kann, will immer ein Anlass sein, Gott wieder neu zu suchen und ihm vertrauen zu wollen. Es kann auch ein Anlass sein, ihn zu fragen, was er uns damit sagen will. Naomi war mit ihrer Familie nach Moab gezogen. Sie hat sich dort verändert, aber Gott hatte sich in keiner Weise verändert. Sie war innerlich und äußerlich arm und leer geworden in Moab. Gott aber blieb derselbe. Er blieb derselbe, er blieb der, der einen Plan für ihr Leben hatte. Er blieb auch der Gott, der alle Zeit genügt. Dieser Gott spricht auch in unser Leben hinein. Ich weiß, was ich für Gedanken über dich habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Dir eine Hoffnung und Zukunft zu geben. Jeremia 29, Vers 11. Wir dürfen es ganz persönlich nehmen. Ich weiß, was ich für Gedanken über dich habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Es wird uns oftmals erst im Nachhinein so richtig verständlich. Aber wir wollen Gott vertrauen, dass er keinen Fehler macht mit unserem Leben, dass er auch bisher keinen Fehler gemacht hat in unserem Leben. Ich habe mich nur noch gefragt, wie können uns solche Lebensführungen zum Gewinn werden? Oder was lernen wir aus Lektionen des Loslassenmüssens? Jetzt bleibt uns ja leider keine Zeit, dass wir uns untereinander austauschen können darüber, aber vielleicht nehmen Sie die Frage für sich ganz persönlich mit und ich sage Ihnen einfach meine Gedanken. Ja, was können wir lernen? Wie werden sie uns zum Gewinn? Ich denke, wir lernen in solchen Situationen, dass wir unseren Herrn noch viel mehr brauchen als sonst. Sehen wir es als eine ganz große Chance. Und vielleicht haben Sie sich auch schon gewünscht und darum gebetet, in tiefere Gemeinschaft mit Jesus zu kommen. Und dann antwortet Gott uns auf diese Bitte auf eine ganz andere Art und Weise, als wir es erwartet hätten. Vielleicht, indem er uns Menschen an unserer Seite nimmt oder unsere Kräfte und unsere Gesundheit schwinden lässt oder indem wir etwas loslassen sollen, was uns bisher kostbar und wichtig erscheint. Gott entzieht uns etwas, was uns unentbehrlich erscheint, um uns Besseres zu geben, nämlich sich selbst. Gott entzieht uns etwas, was uns bisher unentbehrlich scheint, um uns Besseres zu geben, nämlich sich selbst. Und da musste ich mich fragen, will ich auch unter solchen Umständen ihm näher kommen? Schwere Lebensführungen wollen uns Jesus näher bringen. Wir dürfen Erfahrungen mit unserem Herrn machen, die wir, glaube ich, auf keine andere Art und Weise machen würden. Wir dürfen auch seinen Trost und sein Reden in besonderer Weise erleben. Wir dürfen erfahren, der Herr ist bei mir. Er ist mir jetzt gerade ganz besonders nahe. Lohnt sich's da nicht, dass wir seine Pläne für uns annehmen? Nicht im Aufbegehren, auch nicht im Resignieren, sondern im Annehmen liegt Friede. Vielleicht stehen Menschen oder Dinge im vollen Reichtum der Liebe und Freude, die wir allein in Jesus haben können, entgegen. Weiß es nicht. Aber wir dürfen in solchen Zeiten auch erfahren, dass Gott uns niemals über unsere Kraft versuchen wird oder auf die Probe stellen wird. Und dass wir mitten in all dem Schweren gehalten sind von ihm. Und dass uns nichts von seiner Liebe trennen kann. Kein Verlust, keine Krankheit und keine Sorge. Wir können die Probleme unseres Lebens nicht lenken. Aber wir können frei entscheiden, wie wir darauf reagieren wollen. Eine weitere Lektion des Loslassenmüssens kann zum Beispiel sein, dass wir es lernen, im Glauben mit dem Psalmbeter zu sprechen. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Ich setze meine Zuversicht auch jetzt und gerade jetzt auf dich, Herr. Gott ordnet in seiner Liebe manchmal Zeiten in unser Leben ein, wo es für uns gilt, Menschen und Dinge loszulassen, die vielleicht verhindern könnten, dass uns Jesus alles ist oder auch alles werden kann. Er ordnet manchmal in unser Leben Zeiten ein, die verhindern wollen, dass wir uns auf Erden zu sehr an einem Platz einrichten. Ich habe das vor einigen Wochen auch erlebt, als ich nach 34 Jahren hier oben auf dem Berg an einen neuen Dienstort kam. Zwar nicht weit weg, aber doch runter in den Sonnenberg, in ein anderes Haus, in eine andere Gemeinschaft. Und da galt es, vieles Vertraute loszulassen. Manches zu diesem Thema loslassen, weiß man in der Theorie. Über vieles predigt man vielleicht manchmal auch nur in der Theorie. Und dann lässt Jesus es ganz praktisch werden und das ist gut so. Corrie ten Boom hat einmal gesagt, unser Leben erfüllt sich nicht in den Dingen dieser Erde, nicht einmal in dem Menschen, der uns am liebsten ist. Das Schönste kommt noch. Aber es muss immer für jeden Einzelnen von uns durchbuchstabiert sein. Und Emmy Carmichael, die unter Tempelkindern in Indien früher gearbeitet hat, sie hat nach dem Heimgang ihrer wichtigsten Mitarbeiterin gesagt, wir mussten lernen, auskommen ohne. So waren wir genötigt, uns umso inniger an den Herrn zu halten, in schwierigen Fragen und Angelegenheiten aus seinem Wort zu erkennen, was er jetzt von uns haben wollte. Noch einmal sagen, und es ist gut so. Noch einmal zurück zu Naemi. Dieser Vers 7 wirft so ein verborgenes Licht auf diese Frau. Ihre beiden Schwiegertöchter wollen mit ihr gehen. Ich glaube nicht, dass es nur Mitleid war, das hinter der Entscheidung dieser beiden Frauen stand. Ich glaube, dass sie bereits in Moab etwas von der Herrlichkeit und Größe Gottes an Naemi sehen konnten. Wohl, sagt Naemi, der Herr hat mir Bitteres widerfahren lassen. Ihre Lebensführung hat sie ohne Zweifel tief getroffen. Aber Naemi bringt ihr Leid mit Gott in Verbindung und es lässt sie nicht bitter werden. Gott wird es gut machen. Gott wird es gut machen. So haben wir gerade vorhin gesungen. Gott macht es gut, weil er uns so sehr liebt und uns so gern das Allerbeste gibt. Zwar können wir es oft nicht sehen und seine Wege nicht verstehen, doch bleibt's dabei. Gott ist uns treu, Gott macht es gut. Und in dieser Gewissheit können auch wir mit Zuversicht der Zukunft entgegengehen. Naemi ist noch einmal bereit, alles zu verlassen. Und zwar diesmal nicht als junge Frau, sondern im Alter, wieder mit einer unsicheren Zukunftsaussicht. Aber diesmal war es nicht ein Loslassen um des äußeren Auskommens willen. Diesmal war es ein inneres Umkehren, eine Rückkehr ins Land ihrer Väter und zu dem Gott ihrer Väter, damit dieser ihr wieder gut sein konnte. Ich habe mich zum Schluss noch gefragt, ob es in unserem Leben wohl auch so ist, dass andere an uns etwas davon sehen können, dass wir Gott vertrauen, dass wir ihm gehorsam sein wollen, vielleicht in aller Schwachheit, vielleicht unter Schmerzen, vielleicht in allem Verlust. Es wäre ein wunderbares Zeugnis an unsere Umgebung. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, und wenn wir nichts mitnehmen, dann lass uns das mitnehmen, Herr, dass du der Treue bist, dass du der Liebende bist, der einen guten Plan mit unserem Leben hat und dass du immer an unserer Seite bist, auch wenn wir schwere Wege zu gehen haben. Und dass es Wege sind, die uns zu dir führen wollen, näher an dein Herz. Danke, dass du jedes einzelne von uns kennst. Und danke, Herr, dass wir so kommen dürfen, mit allem Unverständlichen, und es dir hinschütten dürfen und mit dir drüber reden dürfen. Und danke, Herr, dass du uns die Kraft geben willst, zum Tragen, dass du uns die Kraft geben willst, mit dir zu gehen. Hab vielen Dank dafür. Amen. Eine Strophe möchte ich gern noch singen von dem Lied »In Christus ist mein ganzer Halt«. Und jetzt habe ich noch die Freude, ganz viele Einladungen auszusprechen. Ganz herzlich sind Sie eingeladen, am nächsten Samstag zu unserem Tag der offenen Türen, auch in unseren Naturkindergarten drüben, Pusteblume, herzliche Einladung. Das ist das Erste. Am Abend dieses Tages, also auch wieder am 12. Oktober, findet um 19.30 Uhr ein Lobpreisgottesdienst hier im Saal statt. Auch dazu sind Sie herzlich eingeladen. Und zur kommenden Bibelstunde mit Herrn Gerhard Schnitter. Dann wünsche ich eine gesegnete Woche. Bis nächsten Sonntag.